Karoon von Michael R. Bayer.
Folge 6. Donovan. Schottland, Erfol Castle, 6. September 2014.
Ein lautes Brimborium läutete den Beginn der Wettkämpfe ein. Der älteste Chieftain, Malcolm MacDonald, eröffnete den ersten Wettkampf, den Wettbewerb der Piper Bands, die den ganzen Tag einander abwechselnd das Teilnehmerfeld der Athleten anfeuern würden. Das Tauziehen gewannen wir gegen den MacDonald-Clan. Beim Laufen am Mittag wurde ich immerhin Fünfter. Zum Glück hatte jeder von uns Wechselkleidung dabei, was den restlichen Tag wieder erträglich machte. Ich ruhte mich etwas abseits der Zuschauer unter einem schönen Baum aus, ein weiteres Ale in der Hand und beobachtete das Highland Dancing in einiger Entfernung. Die Zuschauer schoben sich an den Absperrungen unter mir entlang, als ich ein allzu bekanntes Gesicht unter ihnen entdeckte. Ich sprang auf. »Fergus!« Mein Freund und Dekan der Universität von Schottland drehte sich zu mir um. Sein angespannter Gesichtsausdruck löste sich schlagartig, als er mich entdeckte. Mit ein paar Schritten war ich bei ihm. »Das ist eine Überraschung. Du warst der Letzte, den ich hier zu sehen erwartete. Ich war ehrlich erfreut, Fergus hier zu sehen. Er wirkte bedrückt, als wir uns die Hände schüttelten. Ich war der Meinung, er hätte mir am Freitag auf dem Campus noch gesagt, er wollte ein paar Tage an die Küste fahren. »Don, gut, dass ich dich finde. Wir müssen uns dringend unterhalten.« Fergus klang gepresst. »Ich hatte mehrfach versucht, dich anzurufen, hatte aber kein Glück.« Ich fühlte, wie Verlegenheit in mir hochstieg. »Tut mir leid, Fergus, ich sah nur eine Telefonnummer aus der Verwaltung. Ich dachte, es hätte mit dem Rückruf Zeit bis Montag. Komm mit.« Ich schob ihn durch die Absperrung in eines der Verpflegungszelte und holte uns zwei Gläser Ale. Ich bemerkte ein leichtes Schwanken meiner Umgebung und setzte mich. Das Schwanken hörte auf. Fergus war knapp um die 50. Im Jahr seiner Berufung war er der jüngste Dekan in der Geschichte der Universität seit ihrer Gründung in 1583 gewesen. Er gehörte zu den intelligentesten Burschen, die ich kannte, und war ein Genie im Bereich der Experimentalphysik. Er beschäftigte sich mit Themen, von denen ich nicht einmal wusste, dass es sie gab. Mit 36 erhielt er als jüngster Physiker überhaupt den Nobelpreis in seinem Fach für die Definition des Bildungsgesetzes und die Lieferung der größten Primzahl. Zu seiner Verteidigung muss ich hinzufügen, dass er außerdem der loyalste und beständigste meiner Freunde war. Außerdem besaß er größtes Verhandlungsgeschick, meine archäologischen Funde meistbietend an Museen in aller Welt zu verleihen. Wir setzten uns ans Ende eines langen Holztisches mit nur wenig Sicherheitsabstand zu einer Gruppe Macintoshs. Ich bekam gestern Abend einen Anruf von einem Freund in Mexiko. Er arbeitet dort in einer durch Spenden finanzierten Gesellschaft zum Schutz der Indianerkulturen in Mittelamerika. Fergus beugte sich über den Tisch zu mir, um nicht zu schreien zu müssen. Die Macintoshs nebenan grölten lauthals über einen Witz. Dieser Freund erzählte von einer dramatischen Rettungsaktion für einen amerikanischen Studenten und dessen Professor aus einer Höhle im Nordosten Guatemalas vor 2 Wochen. Für den Professor kam leider jede Hilfe zu spät, er hatte jedoch vor seinem Tod noch Teile einer vor Jahrhunderten verschütteten Maya-Stadt gefunden. Bei dem Wort Maya-Stadt hatte Fergus auf einen Schlag meine volle Aufmerksamkeit. Er bemerkte meinen veränderten Gesichtsausdruck sofort. »Was ist, Don? Hast du schon etwas davon gehört?« »Ja, nein, das sage ich dir hinterher«, warf ich lächelnd ein. »Erzähl mir erst den Rest.« Fergus sah mich zweifelnd an, fuhr dann aber fort. »Rate, wer ihn gerettet hat, Don, und wer die Stadt entdeckt hat.« Er zog die Augen zu Schlitzen zusammen und sah mich prüfend an. Als ich nichts sagte, sondern nur vorsichtig die Schultern hob, ergänzte er, »Eine alte Bekannte von dir von der California State University, die zurzeit für das Archäologische Institut von Guatemala tätig ist. Sie hörte über Funk den Notruf und war rechtzeitig zur Stelle. Sie war es auch, der in der Höhle die Ähnlichkeit der Wände mit einem historischen Ballspielplatz der Maya auffiel, die nach der Rettung noch einmal in die Höhle stieg und konkrete Spuren fand.« Fergus schwieg herausfordernd. »Du meinst Karen Whitewood«, platzte ich heraus. Er nickte zufrieden. »Du hast in letzter Zeit von ihr gehört?« Wieder dieser prüfende Blick. »Wir haben letzte Nacht zusammen telefoniert.« Ich genoss es jetzt, ihn verblüfft zu sehen. »Sie hat mich eingeladen, ihr bei der Entzifferung einiger Hieroglyphen zu helfen.« Fergus fiel der Unterkiefer herunter. »Und Montag fliege ich hin.« Er lehnte sich zurück, nahm einen kräftigen Zug aus dem Bierglas und sah mich über den Tisch hinweg an. Langsam machte sich ein Lächeln unter seinem Oberlippenbart breit. »Wann kann ich dich mal überraschen, Don?« Er kam wieder näher an den Tisch. »Was hat sie erzählt?« »Das, was ich dir bereits gesagt habe. Sie hat eine Stele gefunden, auf der Hieroglyphen eingemeißelt sind, die ein Datum um 560 nach Christus enthalten. Zusätzlich sind dort unbekannte Hieroglyphen und Zeichen eingraviert, mit denen sie nichts anfangen kann. Karen vermutet aus der Position im Gesamttext heraus, dass es sich zum Teil auch um Datumsangaben handeln könnte. Sie bat mich, so schnell es geht, zu kommen. Fergus rutschte unruhig auf der Holzbank umher. Wie klang sie? Erwähnte sie einen Ramon Marquez? Nein, warum? Wer soll das sein? Fragte ich. Es hielt ihn nicht mehr auf der Bank. Die Macintoshs hatten mittlerweile die Lautstärke noch einmal erhöht. Fergus stand auf und winkte mir, ihm nach draußen zu folgen. »Dr. Whitewood hat dir nicht alles erzählt«, sagte Fergus vor dem Zelt. »Sie ist seit gestern nicht mehr allein für die Ausgrabung verantwortlich. Ramon Marquez, ein Wissenschaftler von sehr zweifelhaftem Ruf, wurde ihr von der guatemaltekischen Regierung als Berater zur Seite gestellt. So ist die Sprachregelung. Es bedeutet aber, dass sie ab sofort nichts mehr allein entscheiden kann und in allem, was sie tut, beaufsichtigt wird. Mein Anrufer deutete an, bei der Ausgrabung der Stele seien Anomalien aufgetreten.« »Anomalien?« Jetzt dämmerte mir, was Karen mit der Aussage, die Stele sei warm, zum Ausdruck bringen wollte. Ich sagte es, Fergus. »Genau, und das rief unverzüglich die Regierung auf den Plan. Wenn es sich bei der Stele um ein besonderes Material handelt, werden sie es untersuchen wollen, um herauszufinden, ob sich damit Geld verdienen lässt. Was auf der Stele geschrieben steht und was sie für die Archäologie oder für dich als Datumsforscher bedeutet, wird dann ohne Wert sein.« Ich blieb stehen. »Nun gut, aber Fergus, es ist nur eine Stele. In anderen Maya-Städten gibt es 50 und mehr davon. Wichtig ist, die Größe der verschütteten Stadt zu ermitteln und sie nach Möglichkeit auszugraben. Wir würden da sicherlich weitere Stelen finden«, erwiderte ich. »Vielleicht, aber Sie übersehen da etwas, Dr. McAllen.« Er ging langsam weiter, steckte seine Hände in die Hosentaschen und warf mir einen kritischen Blick über seine randlose Brille zu. »Wenn tatsächlich etwas anders ist, mit dem Material der Stele, meine ich, dann wirst du nicht dabei sein, und Dr. Whitewood oder ein anderer guter Archäologe auch nicht, wenn die Stadt oder Teile von ihr ausgegraben werden.« Er ging weiter, ohne darauf zu achten, ob ich ihm folgte. »Es wird überhaupt keine Öffentlichkeit dabei sein, und es wird auch keine weitere Stele geben oder einen Altar oder sonst etwas.« Fergus blieb stehen, drehte sich um und sah mich angriffslustig an. »Es wird nichts an die Oberfläche dringen, bevor nicht klar ist, ob das eine neue Legierung oder ähnliches ist. Oder nur eine große Ente. In beiden Fällen dürften die Inschriften jedoch zerstört sein.« »Ei.« Seine Worte hiebten in die Kerbe, die Karen bei unserem Telefonat am frühen Morgen gehauen hatte. Auch sie war beunruhigt über einen möglichen Ausschluss von dem Fund, sollte sich der Verdacht bezüglich des stillen Materials erhärten. »Ich werde es mir ansehen, Fergus, wie immer.« Das Lächeln auf seinem Gesicht war zurück. »Wenn irgendetwas nicht stimmt mit dem Material der Stele, will ich sie in unserem Institut haben und selbst untersuchen, bevor sie in irgendwelchen Regierungslaboratorien auf Nimmerwiedersehen verschwindet.« »Und die Hieroglyphen sind in dem Fall nicht so wichtig?« Er wischte den Einwand mit einer Handbewegung weg. »Kein Problem, wir machen vorher einen dreidimensionalen Oberflächenscan der gesamten Stele. Damit geht uns nichts verloren und wir verlieren trotzdem keine Zeit.« Fergus schien die Angelegenheit bereits weiter als ich durchdacht zu haben. »Du kannst die Analysen der Zeichen im Rechner machen, während das Institut sich das Material ansieht.« »Sag mal, Fergus, ich habe den Eindruck, du forderst mich auf, ein unter Umständen weit über 1000 Jahre altes Artefakt zu stehlen, aus an den Haaren herbeigezogenen Gründen, und das nur, weil ein alter Freund dir sagt, dass der von der Regierung abgestellte Begleiter für Karen möglicherweise ein Spion ist. Weißt du, dass ich möglicherweise nicht mehr aus Guatemala zurückkomme, wenn das bekannt wird und du den Lehrstuhl neu besetzen musst?« Passend zu meiner Ausführung beendeten die Piper ihren Auftritt mit einem weiteren Tusch, der vom Wind zu uns rübergeweht wurde. Aus der Richtung der Arena sah ich Brian winkend auf uns zukommen. »Don, die Universität wird dafür sorgen, dass es in den Medien bekannt gemacht wird, wer zu der sensationellen Ausgrabung bei Tikal zu Hilfe gerufen wurde. Sie werden sich nicht trauen, den berühmten Dr. McAllen in seiner Arbeit zu behindern. Und wenn die entsprechenden Geräte für die fachgerechte Untersuchung nur in Schottland in deinem Labor zur Verfügung stehen...« Er machte eine rhetorische Pause. »Wer kann etwas dagegen haben?« »Natürlich, nachdem du öffentlich gelobt hast, die Stele nach Abschluss der Arbeiten wieder zurückzugeben.« Fergus strahlte und ich war sprachlos. Das war fertig durchdacht. Es würde mich nicht wundern, wenn er bereits ein Flugzeug für den Rücktransport vorausgeschickt hätte. Glücklicherweise rettete mich Brian vor weiteren dubiosen Aufforderungen und wir gingen gemeinsam Richtung Arena, wo das Taco War in einer halben Stunde beginnen sollte. »Ich veranlasse die Organisation deines Fluges. Die Universität wird sich darum kümmern.« Fergus winkte mir vom Arena-Rand zu. »Alice kümmert sich um dein Visum und schickt dir die Details auf dein Telefon. Sie wird auch Dr. Whitewood informieren. Alles Gute!« Ich gab mich geschlagen. Fergus hatte eine unbeschreibliche Art, seine Vorstellungen umzusetzen. Ich sah ihm nach, wie er sich einen guten Aussichtsplatz auf dem höheren Gelände suchte und folgte Brian durch die anderen teilnehmenden Clan-Mannschaften zu unserem Sammelpunkt. »Wie flog der Baumstamm?« fragte ich ihn. Zur Antwort bekam ich ein Brummen. Zweiter. Klare Schiebung. Der Baum war verhext.« Das Grinsen in seinem Gesicht verriet mir, dass er trotzdem nicht unzufrieden mit seiner Leistung war. »Hast du bei deinem Gespräch mit Fergus George Mason bemerkt?« Brian sah an mir vorbei in die Richtung, wo ich mich mit Fergus unterhalten hatte. »Nein.« Ich drehte mich überrascht um und sah gerade noch den Rücken des Amerikaners in einem der Verpflegungszelte verschwinden. »Er stand nur ein paar Meter hinter euch.« Brian leckte sich mit der Zungenspitze über die Mundwinkel und zog die Augenbrauen hoch, ein Zeichen dafür, dass er Masons Verhalten sonderbar fand. Ich schüttelte den Kopf. »Zufall.«
Karoon. Ein Roman von Michael R. Beyer. Mehr über das Buch und Online-Bestellmöglichkeiten finden Sie im Internet auf karoon.de. Nächste Woche mehr im Karoon Podcast. Sie hörten eine Earpaper-Produktion. Mehr Informationen finden Sie online unter earpaper.de.